Das Thema wurde vorhin schon genannt. Überzeugte überzeugen eine Entdeckungsreise zum eigenen Glauben. Es war ja fast so, als wenn die Koffer gepackt waren, alles fertig zur Abreise. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat Gottes Herrschaft in diese Welt hineingebracht. Er hat diese Endgültigkeit der Trennung zwischen Gott und Menschen überwunden durch sein Sterben, durch seine Auferstehung. Gesagt, es fängt ein neuer Abschnitt in dieser Welt an. Die Endgültigkeit des Todes, die Frage der Schuld, alles überwunden und ausgedrückt in dem, was Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe alles zum Ziel geführt, wo Gott mich beauftragt hat. Und jetzt gibt er seinen Nachfolgern, seinen Freunden, die um ihn sind, einige Dinge an Anweisungen, wo er sagt, ich komme wieder. Aber für diese kurze Zeit zwischen dem, wo ich weggehe und wo ich wiederkomme, für diese Zeit bekommt ihr von mir einige Anweisungen. Und dann sagt er seinen Nachfolgern, es ist eine harte Welt, in der ihr lebt. Das Beste ist, ihr geht in eure Gemeindehäuser. Und ihr versucht, wenig Berührungspunkte mit den Menschen dieser Welt zu haben. Wenn jemand kommen will, der findet euch schon. Ansonsten schaut, dass ihr eine gute Gemeinschaft pflegt. Versucht, gute Gottesdienste zu haben, die euch dienen. Versucht einen Lobpreis, der euch gefällt. Und wenn euch die Lieder nicht gefallen, es kommt auf dich an, dann maulkräftig. Und in allem, du musst dich wohlfühlen. Und wenn es einen Auftrag gibt, frag zuerst, was habe ich davon? Wenn es zu stressig wird, mach nicht mit. Denn das ist nur Zubrot zum Herde deines Lebens. Und die Welt, in der ihr lebt, ist übel, ist schlecht. Benennt die Missstände deutlich, schimpft klar über sie, grenzt euch ab. Ihr seid die Erlösten, die anderen die Verlorenen. Und dann komme ich irgendwann wieder, hol euch raus aus dieser Scheißwelt und dann ist alles zu Ende. Amen, Gott segne euch. Und Jesus war weg. Die meisten sagen, nee, also ein bisschen anders steht es, glaube ich, doch in der Bibel, oder? Ich meine, man könnte die Aussagen auch noch mit der Bibel belegen. Kann man ja alles mit der Bibel belegen. Aber hat Jesus nicht doch ein bisschen anders geredet? Wenn ich so Matthäus am Ende lese, wo Jesus sagt, ich habe die Macht über die ganze Welt, sie gehört mir. Und weil das meine Welt ist und meine Menschen sind, deshalb geht bis zu den äußersten Enden dieser Welt, geht zu den Menschen, die so weit von Gott weg sind, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, dass sie mit Gott was zu tun haben wollen. Und erzählt diesen Menschen, wer ich bin, sagt Jesus. Ladet sie ein, Jesus kennenzulernen. Begleitet sie auf dieser Reise, bietet ihnen an, ihnen auf diesem Weg in die Beziehung mit Gott nah zu sein. Und dabei werdet ihr erleben, dass ich jeden Tag bis zum Ende dieser Welt bei euch bin. Oder in meiner Apostelgeschichte, wo Lukas berichtet, dass Jesus sagt, ihr werdet durch meinen Geist, durch den ich selber gegenwärtig bin, werdet ihr befähigt sein, meine Zeugen zu sein, etwas von dem auszudrücken, wer ich bin. Und aufgrund eures Glaubens, aufgrund eurer Erfahrung, können andere mich erleben in eurer engsten Umgebung, in eurem alltäglichen Umfeld, in dieser Welt, in der ihr seid. Und er sagt, dazu sende ich euch. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, die Texte kenne ich, sind mir vertraut, ist nicht so ganz fremd. Weißt du, was ich wahrnehme? Das ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was man weiß und was man lebt. Wenn man die Frage stellt, diese Auftrage von Jesus, ihr seid meine Zeugen in der Welt und ihr seid dazu da, dass die Menschen in dieser Welt durch euch mich kennenlernen. Wenn das der Auftrag ist, dann muss ich sagen, wie viel von unserem Gemeindeleben geht in den Auftrag und wie viel geht in das, wo wir uns mit uns selber beschäftigen? Und man ist ja einverstanden, dass man sagt, ja, wir sollen ja in diese Welt hineingehen. Und trotzdem dreht man sich um sich und ja, Gemeinde muss es bringen und das muss bringen und das muss bringen. Und man stellt oft nicht so sehr die Frage, wie kriegen wir das hin, dass die Menschen in meinem Alltag von Jesus hören. Man dreht sich eher mehr um die Frage, na, wie kriege ich das hin, dass die Sachen so laufen, wie ich das will. Und diese Diskrepanz, die hat meines Erachtens verschiedene Ursachen. Da kann man nächste Woche drüber reden. Wisst ihr, ich glaube, eine der Ursachen ist, weil der Auftrag von Jesus sehr, sehr unbequem ist. Er fordert heraus, dass man damit eigene Dinge zurückstellt. Ich kann mich noch erinnern an einen Bericht, der liegt jetzt Jahrzehnte zurück. Da wurde von dem damaligen Simbabwe, Rhodesien, also jetzt merkt ihr, es schon ewig lang her, wurde erzählt, dass da eine Gruppe von Christen war die gesagt hat, wir gehen in dieses kommunistische Land und wir wollen diesen Menschen die Botschaft von Jesus bringen. Wir wollen mit ihnen unseren Glauben teilen. Und sie haben diese Aktion Foxfire genannt, Fuchsfeuer. Und man hat überlegt, warum Foxfire? Also es gibt ja immer noch andere Namen, also Holy Fire oder sonst was, das wäre ja viel besser. Dann haben sie eine Begebenheit genommen und haben gesagt, im Alten Testament, da wird von einem Menschen berichtet, der hat Füchse gefangen, um den Feinden die Felder anzuzünden, hatte ihnen Fackeln an den Schwanz gebrannt. Und die sind dann in die Felder gerannt und sind dabei zum Teil auch selber draufgegangen. Und die sagen, wir sind vielleicht wie diese Füchse, wir wollen das Feuer des Evangeliums in dieses Land bringen. Und wenn es uns das Leben kostet, sind wir dazu bereit. Und dann haben die Menschen diskutiert, lohnt sich das? Ist das nicht unvernünftig, so einen Preis zu bezahlen? Es gibt viele gute Argumente, ja, warum man sowas doch nicht macht. Sind es die Menschen überhaupt wert, die dort leben? Versteht ihr, der Auftrag von Jesus kostet was und deshalb ziehe ich lieber zurück. Und manchmal kostet es nur meinen guten Ruf in der Firma. Manchmal kostet es nur die Bequemlichkeit in meinem Alltag. Ein anderes Argument, wisst ihr, ich glaube, dass der Teufel höchstes Interesse hat, dass wir die Klappe halten und Jesus nicht bekannt machen. Schweigende Christen sind für den Teufel gute Christen. Leute, die nicht reden, sind von ihm willkommen. Da freut er sich jeden Tag. Und ich glaube, dass er an der Stelle ein starkes Mittel hat, uns mit uns selber zu beschäftigen. Und weiß, wenn die sich mit sich selber beschäftigen, dann passiert nichts. Wie mal jemand erzählt hat, der Hundeschlitten gefahren ist, der sagt, die Hunde, bevor der Schlitten losgeht, sind unerträglich. Ja, die musst du ständig voneinander loslassen, weil die beißen sich ins Bein, die pinkeln sich an, die machen ständig irgendwie Dummheiten. Ja, erst wenn es losgeht, dann passiert was. Ja, sag mal, sind wir Christen so, bevor es losgeht? Dann passiert nichts. Vielleicht ist es was anderes, was den Auftrag von Jesus zurückhält, dass wir entmutigt sind, wo jeder dann beitragen kann und sagen, naja, ich habe ja versucht, Menschen was von Jesus zu erzählen. Ist halt nicht unbedingt der Renner, hätte ich gesagt. Hier, ich habe einen Freibierschein, Gutschein fürs Oktoberfest, willst du den haben? Ja, den hätten sie mir aus der Hand gerissen. Wenn ich sage, da ist Jesus, dann sagen sie, lohnt sich doch nicht. Und ich glaube, eine andere Ursache, was die letzte, die ich nennen will, ist, dass, glaube ich, oft die Faszination über Jesus einer Gewohnheit gewichen ist. Man kennt ihn. Irgendwo ist er vertraut, man weiß, Jesus findet ihn gut. Irgendwo hat man natürlich auch so seine Fragen, man weiß, also ganz einfach ist es nicht mit ihm. Und irgendwo, ja, man lebt halt so mit ihm, weil man es kennt, Punkt. Und dann von ihm zu reden, das ist wie die Frau in der Stadtmitte. Da hat es damals einen Suppenladen gegeben in der Kreuzstraße. Ganz viele Suppen immer im Angebot und es war ein Freund zu Besuch, der unheimlich gern Suppen isst. Und dann ist er da hineingegangen und er kam aus Hessen und hat er so diese Suppentheke angeschaut und hat er eine Suppe gefunden, wo er sagt, die kenne ich nicht. Und hat er diese Frau gefragt und sagt, Entschuldigung, was ist das hier? Saures Lüngerl. Hat die Frau ihn angeschaut, sagt, das wird aus Lunge gemacht, das zeigt, da die nicht fressen. Also für alle, die es nicht verstanden haben, ja, das wird aus Lunge hergestellt, diese Sache würde ich niemals essen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ob er dies gegessen hat oder nicht? Er garantiert nicht. Ja, oder wenn ich beim Friseur ab und zu bin, wird oft danach gefragt, möchten Sie ein Pflegeshampoo noch haben? Sag ich, brauche ich das? Sagt die Frau, nee, nehme ich auch nicht. Ja, wie ist das jetzt, mal so ganz ehrlich, wie ist das jetzt bei uns mit unserem Glauben? Ist da, wenn Menschen uns begegnen, ist es Suppenküche und Friseur oder ist es eine ganz andere Begeisterung, wo man sagt, hey, da brennt was in mir, das muss ich dir sagen. Ist es eher so, dass man sagt, naja, also so ganz überzeugt bin ich selber nicht, aber ich biete es dir halt mal an, warum? Weil, ja, vielleicht so eine Pflicht oder sonst was. Oder brennt da was? Unser Thema heute, ich möchte es mit einem Zitat nennen von Augustinus von Hippo, der Ende des 3. Jahrhunderts gelebt hat, der diesen Satz geprägt hat, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Wenn ich selber nicht überzeugt bin, wer Jesus ist, wird es mir immer schwer fallen, anderen zu sagen, hey, das ist genau das, was du brauchst. Und deswegen heute diese Frage, wie finden wir diese Überzeugung, wie wird uns das wieder bewusst? Damit wir andere selber mit einladen können, die eigene Entdeckungsreise zum Glauben. Und ich habe einen Text, den ich euch lesen möchte, eine Begebenheit, an der wir uns orientieren können, und dann einfach ein paar Anregungen für uns. Da wird uns in Markus 2, wo Markus von Jesus berichtet, wie er in Kapernaum war, da wird uns Folgendes beschrieben. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Haus war, in Klammer dort, wo er immer abgestiegen ist. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Wort zusammenfassend, er brachte ihnen nahe, was Gott für sie bedeutet, was es auf sich hat, aus dieser Beziehung zu Gott heraus zu erleben, aus diesem persönlichen Beziehung, auch diesem Leben zu begegnen. Und da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von 4 Männern getragen. Und dass sie ihn nicht zu ihm hineinbringen konnten wegen der Menschenmenge, deckten sie das Dach auf, wo Jesus war, machten ein Loch, ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so etwas? Er lästert Gott. Es kann doch nur Gott Sünden vergeben. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und er sprach zu ihnen: Was denkt ihr so etwas in eurem Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sag dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, er nahm sein Bett, ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Tolle Begebenheit, da könnte man viel drüber erzählen. Ja, diese Frage, wie kann für uns etwas ganz neu von Überzeugung angesteckt werden, diese Besonderheit, was wir mit Jesus haben. 3 Dinge dazu, die immer kürzer werden. Das erste, es steht hier bei diesen Menschen die Erfahrung, Jesus ist das Beste, was einem begegnen kann und was einem passieren kann. Ich habe mir die Frage gestellt, was bringt 4 Männer dazu, einen Gelähmten durchs Dorf zu tragen. Also das wäre fast wie so ein leicht entgleister Junggesellenabschied. Da würde man sagen, okay, dann kann man es verstehen. Oder irgendwie eine Geburtstagsfeier, ja, jemanden mit dem Bett durchs Dorf zu tragen. Es kommt ja noch viel besser. Was führt 4 erwachsene Männer dazu, diesen Gelähmten mit seinem Bett auf dem Hausdach zu heben? Damals ohne komfortable Außentreppe. Also das stelle ich mir so richtig bildlich vor. Was hat die geritten, ein Loch in das Dach zu bohren? Und ich stelle mir vor, wenn Jesus da unten gepredigt hat, ja, und auf einmal geht's da oben los. Und dann rieselt so langsam. Und die Hausfrau denkt: Scheiße, gestern geputzt. Ja, aber was hat die Männer dazu gebracht, Sachbeschädigung anzustellen? Zu wissen, jedes, was wir das Loch größer machen, wird immer teurer. Das geht auf die eigene Rechnung. Was hat die Männer gebracht, sich dadurch mitten ins Schussfeld zu stehen? Warum waren die so verrückt? Warum haben die das getan? Antwort: Weil sie überzeugt waren, Jesus ist das Beste, was uns passiert ist und was diesen Menschen passieren kann. Und weil Jesus so gut ist und weil das so einzigartig ist, dieser Mensch muss unbedingt Jesus begegnen, und dafür nehmen wir alles in Kauf. Wisst ihr, das sind Menschen, die für sich entdeckt haben, was Jesus bedeutet, und dass einfach Jesus etwas ist, was durch nichts anderes getoppt werden kann. Diese Vorstellung, ohne Jesus, ich könnte mir mein Leben nicht denken. Ich habe gedacht, die Überzeugung, die möchte ich. Das ist eine Überzeugung, die soll mich anstecken. Und ganz ehrlich, wie finden wir zu dieser Überzeugung? Ich glaube, dass vieles verschüttet geht unter die Gewohnheit. Ich habe beim Vorbereiten so gedacht, Mensch, welche Erfahrung hat man alle mit Jesus gemacht? Was hat er alles in unser Leben hineingegeben, in mein Leben hineingegeben? Und wie ist das zu wissen, da ist ein Gott, der sich mit mir verbunden hat. Und jetzt könnte ich so viele Dinge nennen, wo ich sage, Mensch, das ist doch genau das. Wie ist das mit dem Wissen, mein Leben ist getragen. Egal was passiert. Da ist ein Rückhalt für mein Leben, der wird niemals weg sein. Und wie oft hat man erlebt, dass genau dieser Rückhalt für den Ernstfall des Lebens genauso reicht wie zum Sterben. Und am Sterbebett, wo nichts mehr zählt, auf einmal merkt, da trägt nur noch dieser eine Gott. Wie ist es zu wissen, da ist einer, der hat Acht auf mich, hat Acht auf uns. Nicht nur, wenn ich Motorrad fahre, dass ich sage, mal, ich kann fahren, wie ich will, ich habe ewiges Leben. Sondern zu wissen, nein, da ist ein Vater im Himmel, der hat Acht, da wo ich unterwegs bin. Als Vater zu wissen, der hat Acht auf die Familie, der hat sie wirklich in der Hand. Und wenn man dann weiß, wo die Kinder leben, haben jetzt unseren Jüngsten mal in Jordanien besucht, ist schon spannend, ja, zu sagen, jo, geht's gut. Aber nicht nur, das ist gut, sondern nein, zu wissen, dass ein Vater im Himmel, der hat Acht auf ihn. Zu wissen, in den Fragen meines Lebens, da ist einer, der hat seine Finger im Spiel, in der Entscheidung. Zu wissen, in allem, was da passiert, da gibt's nichts Sinnloses. Er gibt den Dingen Sinn, selbst wenn es mich überfordert. Zu wissen, da ist einer, da bin ich mit meinem Leben nicht nur zu Hause, da bin ich angenommen, bedingungslos, geliebt, um meiner selbst willen, nicht um dessen, was ich getan habe. Da ist einer, der sagt Ja zu mir und das hält er durch, das hält er aufrecht, der hält mich aus. Wisst ihr, und ich könnte so vieles nennen. Ja, diese Männer, die so verrückt gehandelt haben, sie haben entdeckt, da ist dieser Jesus und das ist das Beste, was mir passieren kann. Und das muss der andere genauso erleben. Und vielleicht braucht es diese Momente, wo man sich wieder ganz bewusst macht, was bedeutet Jesus für mich? Manchmal erzählt. Und ich habe entdeckt, im Gespräch mit anderen über meinen Glauben, werden mir viele Dinge bewusst, die sonst oft ganz gewohnt und verschütt gegangen sind. Was kann man noch tun? Ich glaube, manchmal hilft es auch, diese Überzeugung, dass man sich von anderen tragen lässt, wie der Gelähmte. Also ich habe mir immer vorgestellt, wie es dem wohl ging, der lag in seinem Bett, da kamen die vier rein und haben gesagt, hey, heute machen wir einen Ausflug. Das wird crazy, aber der wird gut. Und ich weiß nicht, ob sie dann, was er gedacht hat, als sie vor dem Tor standen und dann gesagt haben, hey, da kommen wir nicht rein, aber wir gehen aufs Dach. Haben sie ihn gefragt, hey, bist du mit einverstanden, dass wir jetzt und so? Was hat er gedacht, als sie gesagt haben, wir bleiben oben, du gehst jetzt nach unten, wir lassen dich runter, vertrau uns. Wisst ihr, dieser Mensch, ich glaube mal, dass er nicht die Überzeugung gehabt hat, das macht jetzt alles Sinn. Das, was ihn getragen hat, war die Überzeugung anderer. Weil ich sage, mir kommt manchmal mein Glaube abhanden und ich weiß oft nicht mehr genau, ist es wirklich mit Jesus so absolut? Ist es noch der Bringer? Dann zu sagen, dann lasse ich mich von der Überzeugung anderer tragen. Von dem, was sie ausmacht. Und dann will ich hören, wie sie Jesus erleben. Dann will ich hören, warum sie glauben. Dann will ich hören, was ihren Glauben so belebt. Dann will ich hören und dann möchte ich mich tragen lassen davon. Weil das ist in nächster Woche ein ganz spannendes Thema bei den Treffen, mal zu fragen, wie ist das bei dir? Und wisst ihr, nicht nur das Letzte. Die Männer, die haben was getan. Aufgrund von ihrer Überzeugung, Jesus ist das Beste. Und das, was sie getan haben, hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, Recht hatten wir. Das ist noch viel besser, als wir gedacht haben. Wir hätten gedacht, wir gehen durch die Tür, aber der musste durchs Dach. Und dann, was Jesus getan hat, also das ist wirklich das Beste. Wisst ihr, ich glaube, manchmal muss man einfach auch Sachen wagen und sagen, Jesus, jetzt hast du die Chance, dass du zeigst, dass du da bist. Ganz generell. Die Überzeugung, dass Jesus das Beste ist, was mir und einem anderen Menschen begegnet, die wächst bei mir in der persönlichen Begegnung mit ihm. Vor dem Hintergrund feiern wir jetzt dann das Abendmahl. Und Abendmahl heißt, dass Jesus sagt, das bist du mir wert. Du bist es wert, dass ich mein ganzes Leben für dich gegeben habe. Das bist du mir wert. Und du bist es wert, dass ich nicht gefragt habe, ob das du verdienst oder sonst wie. Nein, du bist es wert. Und ich bin der, der die Antwort ist auf das, was in deinem Leben aus dem Ruder läuft. Und ich bin der, der dich trägt, der dich aushält, der da ist. Ich bin der, der dich in seiner guten Hand hat. Das ist, was Jesus sagt. Und so lädt er die Menschen ein. Und ich habe gesagt, alles, was danach kommt, wird kürzer. Die Erfahrung, jeder Mensch hat bei Jesus seinen Platz, das haben die erlebt. Nicht nur die Anständigen im Haus, sondern auch die durchs Dach abgeseilt werden. Und sie haben erlebt, jeder mit allem, was er mitbringt, hat seinen Platz. Und von dem sind sie getragen worden. Egal, was der Mensch da hat, der muss zu Jesus, weil er einen Platz dort hat. Und nicht nur einen Platz des Bedauerns, sondern Jesus wird dem begegnen und es wird was mit ihm machen. Und in dem, am Ende heißt die Gewissheit, und dazu braucht mich Jesus zwar nicht, aber er will mich beteiligen. Wisst ihr, Jesus, er hat die Männer doch nicht gebraucht, um den Heil zu machen. Aber er hat sie beteiligt, dass es dazu kam. Und ich habe mir so vorgestellt, wie haben die wohl den Abend miteinander verbracht? Hat der Gelähmte gesagt, also wisst ihr, ich werde nie mehr mit euch reden. So ein Scheiß, was ihr jetzt mit mir gemacht habt. Ja, wie stehe ich jetzt da in dem ganzen Dorf? Ja, und wer soll das Dach bezahlen? Wisst ihr, wahrscheinlich hat er gesagt, hey Jungs, heute wird gefeiert. Nicht christlich, sondern richtig. Also nicht mit rotem Tee, sondern mit schwarzem Tee. Ja. Wahrscheinlich hat er gesagt, Mensch, hey, das, was ihr getan habt, ja, danke. Und wisst ihr, ich glaube, im Himmel gibt es Menschen, die werden irgendwann sagen, du, danke. Du hast dazu beigetragen, dass ich hier bin, danke. Weil du da mitgemacht hast, du hast mitgeholfen. Und ich glaube, dass es manchmal auf der Erde genauso ist, dass Menschen sagen, du, danke. Mensch, hätte ich durch dich nicht diese Begegnung mit Jesus gehabt, die mein Leben auf die Beine gestellt hat, die mir eine neue Perspektive gegeben hat, die mich neu belebt hat. Ich wüsste nicht, was ist. Danke. Ich habe euch jetzt was mitgebracht, so ganz konkret. Ich werde es durch die Reihen geben. Das ist eine kleine Karte. Da steht vorne drauf, pro Christ, jeder, der bittet, der wird empfangen. Und auf der Rückseite, da kann man das hier so sehen. Ich bete. Ich bete für die Veranstaltung von Pro Christ, das steht hinten drauf. Und dann sind da Zeilen. Und da heißt es, ich bete für diese Person, die ich einladen möchte. Und dann kann man Namen hinschreiben. Und dann sagen, Jesus, ich möchte einer von diesen Vieren sein und notfalls den Menschen mit durchs Dorf tragen, damit er dir begegnet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber ich fange an zu beten und in dem Gebet stelle ich mich dir zur Verfügung. Ich gebe diese Karten jetzt gleich durch. Da kann sich jeder, der möchte, eins nehmen. Für sich, für sein Gebet. Und werden die Karten durch die Reihen geben und jeder sich eins nehmen kann, als Anstoß zum Beten, werden wir einen kurzen Videoclip sehen. Ein Videoclip mit einem Lied, das meines Erachtens unheimlich gut passt. Chris Tomlin, er hat ein Lied geschrieben, God of the City. Und er sagt, es ist der Gott für diese Stadt, der Gott, der die Menschen in dieser Stadt liebt. Ein Gott, der Licht bringt, ein Gott, der Hoffnung gibt, ein Gott, der noch viel mehr tun will, als bisher geschehen ist. Der Text ist auf Englisch, aber es ist relativ einfach zu verstehen und manche Passagen stehen angeschrieben. Dann heißt es immer wieder, da ist keiner, der so ist wie unser Gott. Und das soll uns anstecken. Und danach werden wir das Abendmahl feiern. Lasst uns den Clip miteinander anschauen. Wenn wir hier dunkel machen, können wir wahrscheinlich besser sehen.